Herzlich willkommen beim Business Talk am Kudamm. Heute bei uns zu Gast Shirin Maria Bürger und wir sprechen über soziale Hygiene. Corona hat Ihnen viel abverlangt, beruflich als auch privat. Darf ich fragen, was sind die Gründe, warum haben Sie sich mit den Themen soziale Hygiene und soziale Isolation beschäftigt?
Ja, ich bin beruflich eigentlich als Gesundheitsberaterin unterwegs gewesen vorher, im zweiten Gesundheitsmarkt. Das heißt also Corona-bedingt eingeschränkt nachher. Ich hatte mit meinem neuen Lebensgefährten gerade angefangen, eine Gesundheitspraxis neu aufzuziehen. Er hat sie von seinem Vater übernommen und das war ungefähr Anfang Februar 2020 und anderthalb Monate später gab es die Einfrieraktion sozusagen durch die Corona-Situation. Ich war erstmal ganz raus beruflich, habe mich dann angepasst. Er war gleichzeitig auch mein Arbeitgeber. Also wir haben es kombiniert, ja. Und ich habe ein Kind aber zu Hause gehabt und war dementsprechend nicht mehr voll einsatzfähig in der Arbeit und habe dann wirklich versucht, vom Background aus zu managen. Ja, das hat aber einiges mit einem gemacht, mit mir vor allem, weil ich bin durch diese Isolationsphase, dieses nicht mehr rausgehen können in der Form, wie es vorher war, tatsächlich in eine Art Lethargie verfallen und habe gemerkt, wie sehr mir der Kontakt zu Menschen fehlt. Ja, das war unglaublich. Mein Freund hatte das weiter, der hat den Kontakt am Patienten gehabt. Hat sich nichts geändert. Bei mir war es ganz, ganz anders. Und das hat tatsächlich dazu geführt, dass ich mich mit der einen oder anderen, alten Thematik auseinandersetzen musste und auch durfte, was mich dazu bewegt hat, mein Umfeld aus der Perspektive sozusagen anzuschauen, was passiert bei Isolation eigentlich mit uns und was macht die Maske auch mit einem. Ja? Die Kommunikation zwischen den Kindern, was passiert denn da? Ja, das ist eine ganz andere Art und Weise. Ich würde sogar so weit gehen, dass ich sage, dass da die ein oder andere soziale Konfliktlösungsstörung daraus entstehen kann, wenn ein Kind also keine normale Mimikkommunikation irgendwie erleben darf, lernen darf, sondern wenn es dann tatsächlich dann mit Händen und Füßen und irgendwie anders versucht, das zu regeln. Das habe ich bei meinen eigenen Kindern zum Beispiel auch erlebt. Der Große ist 6 Jahre alt, das ist eine ganz andere Situation als bei der Kleinen. Die ist ganz anders aufgewachsen jetzt.
Wie alt ist sie?
3. Mhm. Und das ist gerade diese erste wichtige Lernphase, die ist ganz anders gelaufen. Und als mein Freund dann Anfang dieses Jahres verstarb, also Anfang Mai, ging es dann sozusagen wirklich zu Ende gesundheitlich. Es war einfach der Stress, hat das einfach nicht mehr geschafft. Und wir haben also ganz neu anfangen müssen. Ja? Wir mussten also komplett neu einmal alles überdenken. Ich habe glücklicherweise ein gutes Verhältnis zu meinem noch Ehemann halten können, dass wir also für die Kinder immer da waren oder da sind. Als Eltern auch. Er ist viel unterwegs, also nicht greifbar, aber eben immer, ja, wenn irgendwie Not am Mann ist, ist es doch immer gut, jemanden zu haben. Und ich bin eben vielen Menschen begegnet, die in ähnlichen Situationen waren. Also eine Mutter, Vollzeit, berufstätig, jetzt die letzte Situation, hat 2 Kinder, alleinerziehend, keine Wohnung. Mhm. Ist das möglich in Deutschland? Ist das möglich?
An sich würde man jetzt sagen, beim Sozialstaat nicht.
Eigentlich nicht, ne? Und bei mir war es so, ich war durch diese Versterbesituation in einem gerichtlichen Nachlassverfahren der Firma gefangen sozusagen. Denn wenn die Familie das Erbe ausschlägt, dann gerät das ja ans gerichtliche Nachlassverwaltungsgericht und dadurch ist es halt, dass man angestellt bleibt, aber kein Gehalt mehr verdient und auch nicht arbeiten gehen kann. So, und dann sagen die Ämter, ja, weißt du, wir wissen auch nicht so genau, wo du hingehörst, wir gucken mal. Mit 2 Kindern, ohne Einkommen. Dann habe ich tatsächlich von Mai bis jetzt vor ein paar wenigen Wochen von unter dem Sozialhilfeniveau gelebt. Und das ist spannend, wenn man vorher ein gutes Einkommen hat, also ich sage mal normaler Mittelstand, und dann plötzlich nicht mehr, lebt auf dem Dorf, dann ist das ganz, ganz anders, das habe ich festgestellt. Das ist eine ganz andere Welt. Also man wird aus einer anderen Perspektive betrachtet. Obwohl Eigentum vorhanden ist, ja, also ich habe nach wie vor dann Glück gehabt, konnte dem Haus weiter wohnen, was ich vorher auch hatte, wohne da auch heute noch, aber es ist eine andere Situation.
Also erstmal Wahnsinn, erstmal vielen Dank fürs Teilen, für Ihre Offenheit, auch dass Sie so jetzt schon darüber reden können. Ich sehe eine ganz starke Frau hier sitzen, dass Sie das eben teilen, um anderen Menschen auch Mut zu machen. Darum geht es ja letzten Endes auch in dem Interview, was wir heute führen. Und dass Sie eben mit ganz vielen Menschen gesprochen haben, stellvertretend, denen es mehr oder weniger genauso geht, die auch Schicksalsschläge hatten und Sie natürlich Ihre Erfahrungen teilen können. also ich hatte auch letztes Jahr immer wieder dieses Zitat gelesen, wenn du nicht nach draußen gehen kannst, dann geh nach drinnen. Also dieses Thema Isolation, beziehungsweise also diese Begriffe soziale Hygiene, soziale Isolation, was verstehen Sie darunter?
Soziale Hygiene ist mir begegnet in der Zeit, weil ich recherchiert habe zu dem Thema einfach. Und ich kam irgendwann auf einen Artikel von Rudolf Steiner. Ich muss dazu sagen, ich bin Waldorfschülerin gewesen, hier auf der ersten Berliner Mauerschule tatsächlich, nach der Maueröffnung. Und habe einfach auch einen Bezug dazu und mir fiel dieser Artikel quasi vor die Nase oder vor die Augen. Und ich habe dann gelesen, soziale Hygiene 1920 war auch schon ein Thema. Was ist das? Das ist, wenn es darum geht, sein soziales Umfeld, alles, was dazugehört, also Familie, Nachbarn, Schule, Arbeit und so weiter, wenn die nicht stehen, wenn das nicht existiert, dann kann die Gesundheit nicht gepflegt werden. Denn ein Mensch geht irgendwann in der Einsamkeit, also wofür pflegt er sich? Für die anderen eigentlich, für den sozialen Kontakt. Ein Mensch alleine, nur für sich, würde das wahrscheinlich nicht unter dem Maß machen, wie er das braucht in der sozialen Konstellation. Und aus dem Grund ist es für mich dann ein Thema geworden. Der Artikel passt von 1920 wie Faust aufs Auge für heute. Es geht darum, wieder Kontakte zu knüpfen, wieder zu den Menschen zu gehen, sich zu trauen, wieder Kontakte aufzunehmen, nicht alles online zu regeln, auch wenn vieles Gutes ist im WWW. Es ist dennoch so, dass man schnell darin verschwindet. Und die eigene Körperhygiene ist nachher diejenige, also Gesundheitspflege, die uns wirtschaftlich am Ende alle kostet.
Ja.
So sehe ich das. Also wenn ich als Alleinerziehende eigenes Beispiel keine Zeit habe, Beispiel zum Duschen gehen, kann sein, ja, der Tag ist wow und Action und alle Kinder und hier, das schaffe ich nicht, habe ich Pech gehabt. Dass die Haut das nicht gut findet, dass man am nächsten Tag dann vielleicht denkt, oh, gestern wäre besser gewesen, ja, ist einerseits witzig und lustig, aber es ist anstrengend, ja, weil es wirklich kostet. Es kostet Gesundheit. Am Ende, man weiß es nicht. Ja. Mein Freund hat es auch gekostet. Der konnte auch nachher nicht mehr sich kümmern richtig um sich. Das war einfach gesundheitlich nicht mehr drin. Er hat nur noch gearbeitet. Ja, und wenn wir dann zu Hause von ihm gefordert haben, dann hat er ja uns gehabt. So, und dann mussten wir wirklich darauf achten, dass Gesundheit an sich gepflegt wird. Medikamente einnehmen, regelmäßig trinken, gesundes Essen kochen, nicht den Fastfood snacken und so weiter. Gesundheitsberaterin, ne? Genau. Also da bin ich echt konfrontiert worden mit meinen eigenen Prämissen eigentlich und habe dann gemerkt, das ist ganz wichtig. Und wenn dann ein Punkt erreicht ist, wo man sich daran gewöhnt hat, eine bestimmte gesundheitliche Situation zu haben, die man vorher nicht hatte, dann kommt man da ganz schwer wieder raus, glaube ich. Also muss man rausgehen. Man muss rausgehen, immer zu den Menschen hin, immer Hallo sagen.
Aber was macht man denn eben genau in dieser Situation, wo man drin ist? Vielleicht weiß man gar nicht, dass man wieder raus muss.
Ja, kann ich mir gut vorstellen. Und ich glaube, die Jugendämter haben damit zu tun. Ich glaube, auch die Alleinerziehendenverbände haben damit zu tun. Es regnet Alleinerziehende im Moment, so heißt es. Das bedeutet also, dass viele Menschen jetzt da stehen und eigentlich vor der Wand stehen mit dem Kopf und nicht wissen, wie sie da wieder wegkommen. Und das heißt, man muss sie da abholen, glaube ich. Und nochmal winken mit, hallo, wir haben uns früher auch getroffen zum Sport, wir haben uns früher getroffen zum wir machen irgendwas. Mhm. Vorurteile mal beiseite tun vielleicht.
Aber ist das dann nicht, sind das dann nicht im Großen und Ganzen auch die falschen Freunde und die falschen Menschen, mit denen man sich umgibt, die nur auf diesen Materialismus, auf den Job, auf das Geld und sowas schauen?
Jein. Also ich würde sagen, das ist eine Perspektivbetrachtung. Also jemand, dem es gut geht, der bereit ist zu teilen, sage ich jetzt mal, jemand, der einen guten Mittelstand hat und sozial engagiert ist zum Beispiel, das ist normal, das kennen wir eigentlich. Mhm. Aber es gibt eben heute auch Menschen, die Angst haben, wieder in eine Situation zu kommen, in der sie wirtschaftliche Ängste haben, Sorgen haben und die hüten vielleicht ihr Hab und Gut ein bisschen mehr als vorher. Ich bin mit meinen Kindern jetzt über die Ferien jetzt in Österreich gewesen, der Umgangspflege halber, und wir haben den Vater besucht. Wir haben 4 Tage zurückgebraucht. Ich habe mir echt Zeit gelassen. Ja, 2 Kinder, ein Hund, ein Anhänger, 100 km/h und los geht's. Und wir haben auch im Auto übernachtet. Wir haben auch in Hotels übernachten dürfen, dank dem Vater. Und die Kinder haben gemerkt, was es bedeutet, was sie zu Hause haben. Mhm. Ich sage, habt ihr das jetzt verstanden? Ihr dürft nicht so larifari damit umgehen. Mhm. Und ich will das teilen, was wir haben. Wir haben ein großes Grundstück mit, also für meine Begriffe, 1200 Quadratmeter. Da ist Platz, um weitere... Ja. Wohnmöglichkeiten zu schaffen für Menschen, die eben ähnliche Situationen haben oder so alleine sind, dass sie eigentlich Kontakt brauchen. Vielleicht nicht auf dem Haufen, aber nebeneinander vielleicht.
Menschen sind ein soziales Wesen.
Wir sind Herdentiere, ja. Also die Einsiedler sind eher die Seltenen. Ne?
Sie hatten schon ein bisschen angefangen davon zu erzählen. Welchen Einfluss hat denn das Thema Gesundheit und also in Ihrem Alltag und dem Berufsleben?
Sehr großen Einfluss, zumal meine eigene Gesundheit ist Thema und aber auch eben die von meinem Freund. Wir wussten, dass er krank ist. Und mein Sohn hat eine Stoffwechselstörung mit auf die Welt gebracht. Also Thema Gesundheit ist ein Alltagsthema. Und gesunde Ernährung war eigentlich aus dem Fitnessgedanken heraus und Sport und so weiter, war ja mein Steckenpferd. Aber das ist nicht nur ein Steckenpferd, das ist grundsätzlich wichtig für jeden Menschen, Bewegung und die richtige Ernährung. Ja. Und wenn man aus Grund von sozialen Situationen und man sagt, oh, ich kann jetzt nicht mehr gesund einkaufen, das stimmt nicht, das geht, das muss man den Menschen aber zeigen. Mhm. Ja, wenn jemand da steht und nicht weiß, was er kaufen kann, ist natürlich schlecht. Also ja. Da ist, glaube ich, viel Aufklärungsarbeit.
Das auf jeden Fall, ja.
Und dadurch ist es für mich ein Alltagsthema.
Wie, aus Ihrer Perspektive, wie kann man dem entgegenwirken, dass man überlastet ist? Was kann man Betroffenen raten? Haben Sie da irgendwelche Tipps?
Ehrlich sein. Einfach nicht Angst haben, sich zu verstecken. Das ist mir eine Zeit lang passiert, aufgrund der Trauersituation. Also ich habe einfach nicht darüber gesprochen, was in mir drin ist, weil ich das selber gar nicht so richtig definieren konnte. Und ich habe gemerkt, ich muss darüber sprechen. Wenn ich das tue, dann werde ich verstanden. Das war unter anderem meine Oma hier aus Berlin, die ist Tierärztin. Und die sagt, Shirin, wenn du nicht darüber redest, was du hast, wer du bist, ja, dann kann dich keiner verstehen. Das musst du machen, weil du musst den Tool auch der sozialen Medien wieder nutzen. Das habe ich früher gemacht, das nutze ich heute wirklich, aber nicht aus Spaß und Tollerei, sondern wirklich aus dem Effekt heraus zu kommunizieren, aus meinem Alltag heraus mich darzustellen, zu zeigen, was ich mache, um nicht nur zu zeigen, dass ich etwas mache und was ich mache, sondern auch das andere übernehmen können, wenn sie es denn wollen. Ja, das finde ich ist wichtig. Und halt ganz wichtiger Faktor, wenn man jemanden sieht, das ist meine Erfahrung, wo man glaubt, der braucht Hilfe, man glaubt, man kann vielleicht nicht helfen, dann nicht sagen, ich glaube, du brauchst mal Hilfe, du müsstest mal, vielleicht solltest du mal, sondern wie kann ich dir helfen, wenn du denn Hilfe benötigst und wenn es mir möglich ist, dann sag es mir und dann bin ich da. Das ist eigentlich, reicht eigentlich schon.
Das war gerade nochmal ein sehr schöner Gedanke, zu sagen, du müsstest mal so und so, sondern konkret zu fragen, was kann ich denn tun?
Und wenn es mir denn möglich ist, weil ich kann ja nicht alles helfen.
Ja, ja.
Sonst ist man nachher wieder in der Bringschuld, ja? Das ist
genau.
Auch wieder ein blödes Gefühl.
Genau.
Ja.
Okay, das ist eine schöne, also ein schöner Gedanke, eine schöne Formulierung. Aus Ihrer Situation heraus haben Sie eine Stiftung gegründet oder sind gerade mitten dabei. Womit beschäftigt sich die Stiftung und Ihre persönlichen Ziele? Sie hatten es, glaube ich, auch gerade schon angedeutet mit der Wohnsituation, dass da noch Platz ist, den man teilen kann, anderen Menschen eben helfen, die eine ähnliche Situation haben. Also Sie möchten Menschen helfen, die in Not sind und haben eine Stiftung gegründet.
Genau. Es geht primär um Menschen, die entweder alleinerziehend sind oder umgangsberechtigt sind. Das sind zum Beispiel oft Väter, die halt nicht wissen, wo sie sich mit ihrem Kind gut treffen können. Oder mit den Kindern, weil sie entweder alles da haben müssen, also Spielzeug und was weiß ich, ja, oder sie haben einfach Problematiken auch mit dem Platz an sich. Dann können sie halt zu mir kommen, bei mir ist alles da, haben dann ein Zimmer für sich und die Kinder können alles Spielzeug mitnutzen. Da bin ich Corona-konform selbstverständlich, bin ich aber voll dabei, weil das ist einfach zu viel. Also was braucht ein Mensch, ja, wirklich, um glücklich zu sein? Und ich glaube, dieses Materielle, was wir da alles haben, das kann man teilen. Und ich habe dann den Gedanken aufgefasst, ich wollte eigentlich gerne Tierhaltung noch anbieten. Ich habe einen kleinen Stall und hoffe mir sozusagen, dass irgendwann jemand da vorbeiläuft, ja, der sagt, Mensch, das finde ich gut, ich setze da ein paar Tiere drauf und ich mache das, weil ich das nicht alleine machen kann. Das habe ich gelernt. Schade eigentlich, ich würde gerne, ja, wenn ich dürfte, wenn ich könnte, würde ich alles alleine machen, erstmal zum Anschieben. Aber das ist tatsächlich nicht möglich, meine Kinder stehen im Vordergrund.
Natürlich.
Und deswegen habe ich dann das ein oder andere Institut oder die Institution, Jugendämter, Einzelunternehmen, die sich in der Kinder- und Jugendarbeit beschäftigen oder auch Sozialämter, also einfach mein Metier, ja, in dem ich mich gerade bewege, habe ich angesprochen. Ich habe gesagt, bevor ihr auf mich schießt hier mit Spatzen, kommt doch einfach mal her, guckt es euch an, vielleicht hilft es jemand anderem auch. Und ich denke mal, dass das gut wird. Es ist eine Sponsorin aus Ägypten dabei, die ganz klar dabei ist und sagt, das findet sie einfach wichtig. Ja. Sie hat selber keine Kinder, ne? Also das ist, so kommt sowas auch zustande, ne? Mit Menschen, die eben keine Kinder haben, die sowas nachvollziehen können. Also angesprochen sollte sich jeder fühlen, denn die Kinder sind unsere Zukunft. Das ist einfach so, ja.
Also finde ich total großartig, total bewundernswert, wie Sie Ihre Aufgabe anpacken. Ich glaube, ganz, ganz viele Menschen in Ihrer Situation würden den Kopf in den Sand stecken
Ich war kurz davor.
Ja. Also Wahnsinn. Ich finde es wirklich bewundernswert, wie Sie hier vor mir sitzen und das aus Ihrer Situation so viel Kraft gewonnen haben. Ich glaube, die meisten Menschen in Ihrer Situation hätten den Kopf in den Sand gesteckt und nicht gewusst, wo oben und unten ist und wie sie überhaupt weitergehen soll. Also, dass Sie diese Kraft haben in sich, das voranzutreiben, das ist wirklich der Wahnsinn. Ich finde das ganz, ganz toll, dass Sie so vielen Menschen helfen wollen.
Dankeschön.
Viel Erfolg.
Danke.